Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit.
Wir haben den Rosenmontag und in der Leitung ist ein gut gelaunter Sebastian Schuppan. Sebastian, guten Tag.
Guten Morgen, Jens.
Guten Morgen. Als was gehst du morgen zum Faschingsdienstag? Räuber, Pirat?
Nee,
Kapitän der Würzburger Kickers?
Haha. Weder noch, Jens. Dieses Jahr irgendwie keine Zeit und keine Lust.
Aber deine Kinder?
Meine Kinder meine größere Tochter, die hatte schon am Freitag Karneval in der Kita und hier ist, sind die Kitas und Schulen heute zu und morgen auch.
Okay, so von daher auch so einen kleinen Umzug, oder?
Wir hatten den gestern.
Ah, okay. Und? War gut?
Ich weiß nicht, du, das Wetter war ziemlich ungemütlich und ich habe Kindergeburtstag gefeiert zu Hause, so von daher hatte ich mir bessere Plätze vorstellen können, als draußen bei orkanartigen Böen da in der Stadt zu hocken.
Kindergeburtstag im Hause Schuppan, im Hause des Kapitäns der Würzburger Kickers, spielst du dann auch blinde Kuh, Verstecker oder wie läuft das ab oder bist du nur der Aufseher?
Ach Jens, wir wechseln uns alle mal ein bisschen ab. Wir haben jetzt keine Spiele gemacht, wir hatten den Kindergeburtstag schon unter der Woche gehabt mit den Kindergartenkindern. Und das waren jetzt noch viele Freunde und deren Kinder und der Lärmpegel war der eines vollen Stadions ungefähr. Und anstrengend war es auch, wie 90 Minuten Fußball, aber war dann doch toll am Ende des Tages.
Was ich mir dann immer vorstelle bei einem Kindergeburtstag von Cristiano Ronaldo, ob da die Kinder möglicherweise gleich mal beim Eingang die Smartphones abgeben müssen, damit da gar keine Bilder gemacht werden.
Bestimmt wird sowas gemacht, klar.
Da steht auf der Einladung, bitte keine Smartphones mitnehmen, bringen. Gute Laune und keine Smartphones.
Ja, richtig. Ja, der wird da wahrscheinlich nur das posten, was er auch will, was gepostet wird.
Naja, wahrscheinlich. So ist es halt. Wahrscheinlich. Dann kommen wir zum Fußballgeschäft. Wir haben einiges zu besprechen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir in der Saison 2020-2021 zweimal die Partie Werder Bremen gegen die Würzburger Kickers in der zweiten Bundesliga zu sehen bekommen?
Boah, ich glaube, relativ gering jetzt erstmal. Also
Werder Bremen ist momentan auf einem Abstiegsplatz. Das gut, du sagst, sie schaffen die Relegation.
Ja, von daher würde ich sagen, im Moment relativ unrealistisch.
Okay, aber da stellst du jetzt euer Licht auch ganz schön unter den Scheffel, oder?
Nicht unter den Scheffel, aber ich meine, es war schon ein wichtiges Spiel. Da haben wir uns davor jetzt auch, waren wir uns davor drüber einig, dass das jetzt auch so ein richtungsweisendes Spiel wird. Und klar, jetzt sind wir ein bisschen rangerückt, aber rangerückt heißt ja erstmal noch nicht mehr als die Aussage, die ich getätigt habe. So von daher, wir müssen natürlich weitermachen. Ne? Also die Chance ist da, aber so wie es jetzt ist, reicht halt noch nicht. Und deswegen müssen wir gucken, jetzt spielen wir in Zwickau, da müssen wir den Fluch endlich mal brechen. Von letzter Saison und vom Hinspiel natürlich auch noch. Das wird eine harte Nuss, auf jeden Fall. Aber wenn wir das auch noch knacken, dann müssen wir mal schauen. Die Konkurrenz hat natürlich jetzt gerade auch ein bisschen für uns gespielt in den letzten 2-3 Wochen. Und wir haben dann natürlich das mit Ergebnissen untermauert. Und von daher, ja, schauen wir mal weiter. Also wir sind da eigentlich jetzt relativ entspannt, muss ich sagen. Also wir kommen da jetzt so aus der geduckten Rolle von hinten so ein bisschen und versuchen natürlich mit so viel Schwung wie möglich zu kommen. Und dann schauen wir mal, wo uns das hinträgt.
Seitdem Felix Magath da bei euch der Fußballaufseher ist, läuft's.
Also ja klar, der schießt die Dinger rein, der steht draußen. Nein, also Mann, klar, wir sind sowieso eine Mannschaft, die in der Rückrunde immer viel Schwung mitnimmt, weil wir eben immer eine große Fluktuation haben. Und das anscheinend, so wie es aussieht und wie das die letzten Jahre gezeigt hat, sich immer ein bisschen oder immer ein bisschen Zeit braucht, bis das wieder zusammenfindet. Wenn du jedes Mal 10, 12, 13 neue Spieler holst, dann kann das vielleicht nicht immer gleich von jetzt auf sofort ganz glänzend funktionieren. Und jetzt nach der Winterpause läuft es deutlich, deutlich besser, auch was die Abwehr angeht. Da sind wir jetzt echt relativ stabil, muss ich sagen. Das gefällt mir schon gut. Und von daher ist das ja ein Muster, was es in den letzten Jahren auch gab, dass wir in der Rückrunde dann deutlich stabiler nochmal waren.
Und bei euch ist es so, entweder hopp oder top. Also ihr spielt selten unentschieden. Ihr seid die Mannschaft mit den wenigsten Unentschieden in der dritten Liga. Habt nur 4-mal Remis gespielt.
Ja, stimmt. Ja, ich finde es eigentlich auch gut, weil im Endeffekt lieber einmal gewinnen, als 2-mal unentschieden. Ja, ja, das ist ja die blanke Mathematik. Ich meine, klar, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt das Münster spielst, das hilft uns natürlich, wenn du dann auswärts nicht verlierst und dann aber zu Hause das wieder mit einem Sieg untermalst, dann ist natürlich okay, also dann kann man damit leben. Mhm. Aber wenn der jetzt wieder unentschieden gespielt hättest, naja, dann weißt du auch nicht, dann bist du wie 60. Die wissen jetzt auch nicht so richtig, ob das jetzt eine richtig gute Phase ist oder ob da einfach sind einfach zu viele Unentschieden dabei. Deswegen, es kommt drauf an. Mal ein Unentschieden ist in Ordnung, aber zu viele rauben dir im Endeffekt dann doch Punkte.
Lass uns über ein Team sprechen, wo es gar nicht momentan läuft, die ich eigentlich wirklich für einen absoluten Aufstiegsaspiranten gehalten habe, nämlich den FC Ingolstadt. Zuletzt 3-mal in Folge verloren. Jeff Salbena hat auch gesagt, wir haben momentan so eine Mini-Krise. Jetzt haben sie 2-mal in Folge auch kein eigenes Tor geschossen. 0-1 gegen Uerdingen, 0-3 bei Hansa Rostock. Wie siehst du die Situation beim FC Ingolstadt? Jetzt sind sie auch rausgeflogen von den Aufstiegsplätzen.
Ja.
Ihr seid schuld.
Wir sind schuld anscheinend, ja. Das ist so, ja. Ingolstadt ist halt eine Mannschaft, die sehr viel individuelle Qualität hat, aber im Moment, ich meine, die hatten davor, wir reden jetzt über eine Mini-Krise, davor hatten sie halt eine ausgewachsene Sieges- oder Erfolgsperiode mit, glaube ich, 13 Spielen, die sie nicht verloren haben. So von daher ist das jetzt nicht ganz, ganz, ganz selten, dass man auch mal in der dritten Liga durch eine Phase durchgeht, wo es jetzt mal nicht so läuft, dass du natürlich dann 3-mal am Stück verlierst. Ist auch untypisch für Ingolstadt, weil sie dann halt eigentlich auch öfter mal unentschieden spielen, wenn es mal nicht so läuft. Aber da sieht man eben, ja, dass die dritte Liga brutal ausgeglichen ist, dass du da kannst du dir keine großen Schwächeperioden erlauben, wenn du oben sein willst und du siehst 3-mal nicht gewonnen. Jetzt bist du direkt raus, gerade mal aus den Aufstiegsplätzen, aber vielleicht pusht die das ja auch wieder zurück jetzt in alte Formen, weil die Qualität im Kader haben sie natürlich und von daher, es ist halt immer so, Ingolstadt spielt einen relativ klaren Fußball mit vielen langen Bällen auf Kutschke vorne und da stellen sich jetzt halt auch anscheinend mehr und mehr Gegner darauf ein und da brauchen sie vielleicht dann nochmal so einen Plan B, den sie dann rausholen, wenn das mal nicht klappt. Weil das ist natürlich ein probates Mittel, weil er natürlich extrem kopfballstark ist und die Bälle dann gut verlängern kann und das natürlich immer eine Situation ist, ja, die kannst du eben nicht trainieren, das kannst du nicht simulieren, weil die Bälle springen natürlich in alle möglichen Richtungen und das vorherzusehen ist das Schwierige, sich da gut abzusichern und abzusetzen als Innenverteidiger-Kollege. Und darauf, wie gesagt, aber haben sich anscheinend die Mannschaften ein bisschen besser darauf eingestellt. Und jetzt wird es halt an Ingolstadt liegen, was sie da für Lösungen parat haben jetzt in den nächsten Spielen.
Mhm. Duisburg tut sich auch schwer, haben das Topspiel gegen Mannheim nach eigener Führung verloren. Mannheim dadurch jetzt Dritter. Und Unterhaching so im Deckmantel auf Platz 2 geklettert mit dem fulminanten Sieg beim Halleschen FC, haben dort 5-3 gewonnen, dank Dominik Stroh-Engel, der beide Tore getroffen hat, ein Eigentor geschossen, aber eben auch 3 Treffer für die Hachinger erzielt hat. Die Spielvereinigung Unterhaching scheint es in dieser Saison auch mit der Rückrunde zu können.
Ja, kann man nicht anders sagen. Also die sind gut rausgekommen und liefern jetzt Ergebnisse ab. Klar, in Halle war jetzt ein angeschlagener Boxer quasi, gegen den sie da in den Ring mussten und haben sie aber relativ souverän gemacht und ja, zwischenzeitlich stand es 3-1 und Stroh-Engel hatte alle Tore geschossen und dann hat sie das Ergebnis aber nochmal ein bisschen wilder gestaltet und es waren aber auch an diesem Wochenende echt schwierige Bedingungen, muss man ehrlich sagen, der Wind, der mich übrigens extrem nervt seit 3 Wochen mittlerweile, der tut sein Übriges und das ist wirklich eine Sache, wo Fußball nicht so richtig viel Spaß macht, wenn dann noch Regen dazukommt und das macht es wirklich sehr, sehr schwer, ordentlich zu spielen und das wirbelt das Spiel schon ordentlich durcheinander und deswegen auch viele verrückte Ergebnisse und ja, Duisburg hat mich sehr, sehr überrascht, muss ich sagen, wenn du zu Hause 2-0 führst gegen einen direkten Konkurrenten, dann ist das eigentlich schon mal ein absolutes Faustpfand, was du hast. Aber Mannheim ist immer auch extrem auswärtsstark. Ich glaube auch seit 28 oder 29 Spielen auswärts nicht verloren. Und ich weiß gar nicht, gegen wen sie jetzt als nächstes auswärts spielen. Gucken, ob wir das mal wieder brechen können am nächsten Heimspiel.
Sie spielen jetzt erstmal zu
gegen
Hause
Lautern.
Gegen Lautern. Dazu über Kaiserslautern sprechen wir gleich. Dann sind sie auswärts bei euch gefordert. Genau. Ihr seid dann möglicherweise die, die auch diese Serie brechen. Ihr habt es ja in der Hinrunde schon geschafft, mal in Mannheim zu gewinnen, was auch nicht die einfachste aller Aufgaben ist. Aber ich wollte zurückkommen nochmal zum Gegner der Spielvereinigung Unterhaching und zwar über den Halleschen FC mit dir sprechen. Das Jahr 2020 ist nicht das Jahr des HFCs, muss man ganz klar so sagen. Wir haben ein erschreckendes Torverhältnis von 7-19, 8 Pflichtspiele, jetzt ohne Sieg. Boah, was willst du denn da machen? Da musst du ja sagen, irgendwann musst du reagieren.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird es auch so kommen, so wie es jetzt gelaufen ist. Ich meine, man kann ja Negativserien haben, die so sind und welche, die dann anders sind. Und das ist jetzt halt mit einer wahnsinnigen Gegentorflut dazu noch und die Mannschaft zeigt sich irgendwie sehr zerfahren und sehr, tja, ich weiß nicht, von der Mannschaft, die gegen die keiner spielen wollte quasi und die so, so sehr unangenehm war, da spielen auch nicht mehr so viele, ehrlich gesagt, muss ich ehrlich sagen, da wurde ordentlich durchgewirbelt, natürlich vielleicht teils auch durch Verletzungen, aber teils auch durch eine Rotation, die Ziege da veranstaltet hat. Und anscheinend, und das ist aber wirklich nur eine absolute Ferndiagnose, tut das der Mannschaft irgendwie nicht so richtig gut, diese andauernden Wechsel und diese vielen Wechsel. Ich meine, einerseits verstehe ich es natürlich vom Coach, weil er sieht, dass nicht viel funktioniert und will dann natürlich auch den anderen, die dann wahrscheinlich von hinten drücken, mal eine Chance geben. Aber das hat die Mannschaft gefühlt noch mehr verunsichert und von daher finden sie gerade überhaupt nicht zu irgendeiner Stabilität, egal ob Dreierkette, Fünferkette, Viererkette, da hat er jetzt auch schon alles ausprobiert. Mittlerweile hat er, glaube ich, auch
gewechselt.
Genau, Torhüter gewechselt, da hat jeder mittlerweile schon gespielt und es ist wirklich wie verhext gerade. Also da das Einzige, was sie retten kann, ist wirklich das berühmte Erfolgserlebnis, dass jetzt irgendwann eine Mannschaft kommt, die wirklich gerade auch mal keinen guten Tag hat und die du dann Groß irgendwie Asbach schlägst. Ja, zum Beispiel, haben sie jetzt Groß-Asbach?
Ja, wir kennen noch keine Entscheidung. Es gibt wieder eine Krisensitzung. Möglicherweise wird das heute im Laufe des Tages wieder über den Haufen geworfen. Müssen wir mal abwarten, wie da die nächsten Stunden sich entwickeln. Und das ist sowieso sehr spannend dort unten im Tabellenkeller. Einige Vereine sind dort unten in den Abstiegskampf verwickelt, mit denen sie selbst und mit denen auch die Fußballfans nicht gerechnet haben. Der erste FC Magdeburg auch noch sieglos in der Rückrunde. Der Trainerwechsel hat gar nicht funktioniert zu Pele Wollitz. Ja, und auch der 1. FC Kaiserslautern in der Rückrunde noch ohne ein Erfolgserlebnis. Es gab am Samstag ein ziemlich dröges 0-0 gegen den FSV Zwickau. Für Zwickau natürlich ein Punktgewinn gewesen. Zwickau der nächste Gegner, der Würzburger Kickers. Und beim 1. FC Kaiserslautern hat es dann gestern richtig gekracht. Die Legende schlechthin, Gary Ehrmann, wurde rasiert vom Cheftrainer von Boris Schommers. Zwischen den beiden scheint es gar nicht mehr funktioniert zu haben. Und Gary Ehrmann hat dann wohl auch noch ein bisschen gestichelt. Und jetzt ist er weg. Ehrmann war ja selbst Torhüter beim FCK seit 1984, erst im Tor gestanden. Und dann hat er die Keeper ausgebildet. Egal ob Roman Weidenfeller, Tim Wiese, Kevin Trapp, Tobias Sippel, Florian Frommlowitz, Marius Müller, Julian Pollersbeck oder eben den aktuellen FCK-Keeper Lennart Grill. Die Liste kann sich durchaus sehen lassen, die durch seine Schule gegangen sind. Er war fast die letzte Identifikationsfigur für die Fans. Und wenn man sich so gestern durch die sozialen Netzwerke ein bisschen gelesen hat, dann merkt man schon, der gemeine lauterer Fan läuft Sturm ob der Trennung von Gary Ehrmann. Das wären heiße Wochen für die Verantwortlichen vom 1. FC Kaiserslautern und vor allem für Boris Schommers. Eingedenk auch der Lage, dass man jetzt ein ganz, ganz wichtiges Spiel vor der Brust hat mit der Partie bei Waldhof Mannheim. Das ist ja ein ganz prestigeträchtiges Derby für den FCK. Wie siehst du die Situation für Lautern, für Gary Ehrmann und für die Fans der Roten Teufel?
Oh ja, ich meine, du hast gerade angesprochen, die letzte Identifikationsfigur, die man in diesen schwierigen Zeiten, die der FCK ja dann doch aufs große Ganze gesehen durchmacht, noch hatte. Und also absoluter Tiefschlag für die Fans, glaube ich auch, weil der war wirklich jemand, wo die Leute sich mit an dem reiben konnten und der wirklich alles mitgemacht hat, die sämtliche Höhen, aber auch die ganz tiefen Täler. Und ja, ich habe auch mal gelesen, wie du, in den sozialen Medien, und das war wirklich ein Feuersturm, der sich da ausgebreitet hat, und da haben ganz viele angekündigt, ihre Mitgliedschaft aufgeben zu wollen nach Jahren des Unterstützens, und das waren wirklich nicht wenige, die das da angekündigt haben, und das kann natürlich nicht gut sein, sowohl für den Verein als auch für den Trainer. Ich meine, selbst als Legende kann man sich nicht alles erlauben. Wir wissen natürlich nicht genau, was da jetzt vorgefallen ist und was er sich da erlaubt hat. Das sollen ja wohl mehrere Vorfälle gewesen sein, laut Medien. Und das ist auch klar, da kann man ja nicht machen, was man möchte, nur weil man eine Legende ist. Aber man muss sich zumindest der Tragweite dieser Aktion sicher sein, und das muss Boris Schommers jetzt natürlich mit Punkten und Siegen untermalen, weil die Rückendeckung der Vereinsführung hat er wahrscheinlich noch hinter sich, aber die der Fans und ja, das Stadion quasi, die wird er sich jetzt erst wieder sehr, sehr mühevoll erarbeiten müssen, und das ist natürlich in Kombination mit der sportlichen Situation jetzt gerade, die jetzt auch nicht so rosig ist im Moment, ja, eine sehr schwierige Aufgabe.
Auf jeden Fall. Also jetzt das Spiel bei Waldhof Mannheim, gehst ja auch nicht als Favorit in dieses Duell. Also Kaiserslautern muss ja jetzt auch mal zusehen, dass sie wieder zu Potte kommen, denn die Situation dort unten in den Niederungen der Tabelle ist angespannt, mehr als angespannt.
Ja, total, na klar. Da sind viele Mannschaften noch drin, wo es wirklich gerade nicht läuft, wie bei Magdeburg auch, die da wirklich um jeden Punkt kämpfen. Und ja, wir haben ja noch heute Abend das Spiel von Chemnitz. Wenn die jetzt auch nochmal gewinnen sollten, dann wird es nochmal interessanter, weil dann wird es nochmal einen Punkt weniger. Und ja, das ist natürlich, da geht dann der Kopf, oder da spielt dann der Kopf natürlich eine Rolle. Und wenn du merkst auch, dass die anderen Mannschaften schieben, und es schiebt ja nicht nur Chemnitz und Viktoria, selbst Münster kommt ja jetzt mit dem Sieg wieder zumindest in Reichweite. Und da kann man sich halt überhaupt nicht sicher sein, und jeder Punkt ist extrem wichtig, den man auf dem Konto hat, und von daher, ja, es wird echt wieder mal eine sehr, sehr interessante und enge dritte Liga, sowohl unten als auch oben.
Auf jeden Fall, also das bleibt auf jeden Fall spannend in der dritten Liga. Wir werden das in den nächsten Wochen natürlich hier im Rasengeflüster immer besprechen. Spannend bleibt es sicherlich in den nächsten Stunden beim Halleschen FC, haben wir drüber geredet. Gehen wir eine Klasse höher in die zweite Liga, wobei ein Verein kann sich so langsam damit anfreunden, dass er nächste Saison möglicherweise in der dritten Liga spielen wird. Die Rede ist von Dynamo Dresden. Das war am Samstag eine blutleere Vorstellung. Dieses 1:2 gegen den VfL Bochum. Ich glaube, Dynamo hat sich so ein bisschen gefühlt wie dann am späteren Samstagabend Deontay Wilder, der Boxer, der auf dem Boden gekrabbelt ist. Dynamo mit dem Last-Minute-Knockout, mit dem 1:2 in der Schlussminute. Ich glaube, Bochum wäre sogar mit einem Punkt zufrieden gewesen. Die hätten gesagt, okay, packt uns den Punkt irgendwie ein, wir sind damit zufrieden. Aber Dynamo hat gesagt, ach kommt, nehmt gleich alle drei mit. Aber ich sag mal, selbst mit einem Unentschieden gegen Bochum, das hätte nicht gereicht. Und nach dem Spiel hat man dann so ein bisschen den Kampf um den Relegationsplatz, also um Platz 16, ausgerufen. Aber durch den Sieg des Karlsruher SC gestern in Sandhausen sind das jetzt auch 6 Punkte Abstand. Und das wird eine verwegene Mission, gerade mit der Art, wie Dynamo jetzt wieder Fußball spielt. Sehr destruktiv, sehr defensiv orientiert. Mir fällt es schwer, daran zu glauben, dass das noch was wird. Eingedenk der Situation, dass Dynamo noch ein richtig hartes Programm jetzt vor sich hat. Die spielen noch gegen alle drei Aufstiegsaspiranten, also gegen Bielefeld, zu Hause gegen Stuttgart und gegen Hamburg. Das wird bretthart. Und ja, irgendwann muss man dann vielleicht auch der Realität ins Auge schauen und sagen, es reicht nicht.
Ja, die Situation hat sich wirklich extremst verschärft, jetzt nochmal am Wochenende auch unter den neuesten Ergebnissen, die es jetzt gab mit dem Karlsruher Sieg dann gegen Sandhausen, ist natürlich der Relegationsplatz auch in eine einigermaßen große Ferne gerückt. Und es erschließt sich mir irgendwie nicht 100% die ganze Situation. Man hat so viele neue Spieler geholt und hat damit natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung und auch eine Euphorie wieder erweckt, die ja auch funktioniert hat am Anfang, sagen wir mal bis zum Darmstadt-Spiel. Hat das ja alles wunderbar funktioniert.
Da und, war sie auch noch nach dem Spiel da. Da hat sich eigentlich auch noch auf
da.
Den,
da war so
auf den
Schiedsrichter jetzt erst recht.
Genau, ja. Da war so eine jetzt erst recht Stimmung. Aber St. Pauli und Bochum waren absolute Nackenschläge und da ist diese Euphorie, die ist komplett dahin.
Ja. Und ich meine, ich interessiere mich natürlich noch sehr für Dynamo und wir sprechen natürlich auch Woche für Woche drüber, aber ich bin jetzt nicht täglich beim Training dabei. Aber eine Sache, die mir halt auffällt, ist, dass halt kaum jemand von den Neuzugängen wirklich, wirklich nachhaltig spielt, ne? Also ich meine, jetzt Terracino wurde ausgewechselt nach einer halben Stunde verletzungsbedingt, glaube ich, und Petrak hat gespielt, aber der Rest, vor allen Dingen Huschbauer und Godsway hat man noch gar nicht spielen sehen. Und der andere war rot gesperrt. Der andere war rot gesperrt und Schmidt, der ja auch eigentlich einer der wenigen war, die halbwegs überzeugt hatten, saß jetzt auch noch auf der Bank. Und ich bin mir natürlich bewusst, dass Markus Kocinski wahrscheinlich nach dem Leistungsprinzip aufstellt und die Trainingsleistung da natürlich mit einfließen lässt. Aber es ist ja eine spezielle Situation. In der Hinserie hatten unheimlich viele Spieler unheimlich viele Chancen, die nachhaltig nicht genutzt wurden. Und du kannst halt manchmal nur einen neuen Geist erschaffen oder die Situation ändern, wenn die neuen Spieler, die jetzt sind, wenn du die spielen lässt, weil eins ist ja auch klar, die kamen jetzt nicht aus überragenden Situationen von ihren Vereinen, wo die da absolute Leistungsträger waren. Das waren meistens Spieler, die auch nicht so viel Einsatzzeit hatten, wie sie sich das selbst vorgestellt hatten. Und dementsprechend sind die natürlich nicht mit dem allergrößten Selbstvertrauen gesegnet und müssen sich das natürlich auch erarbeiten. Und dass die dann ein, zwei Spiele vielleicht brauchen, das hatte man ja aber davor, oder das hätte man ja wissen müssen, wenn man die Spieler holt, dass das nicht von jetzt auf sofort so gleich funktioniert. Und da frage ich mich so ein bisschen, da kriegst du halt nicht alle mit ins Boot, weil die Jungs, die dann jetzt vielleicht mal nicht gespielt hätten, wenn die Neuen gespielt hätten, die hätten sich natürlich auch gefragt, hey, jetzt spiele ich nicht mehr, jetzt muss ich noch mal eine Schippe drauflegen, jetzt muss ich noch mal was anders machen. Und so schaukelst du dich dann halt wieder zu höheren Leistungen und motivierst dich untereinander gegenseitig. Und das vermisse ich ehrlich gesagt so ein bisschen. Auch wenn es vielleicht mal hätte nicht funktioniert, aber ich glaube, die neuen Spieler, die hätten da ein bisschen mehr Spielzeit bekommen können, meiner Meinung nach.
Bei Godfrey Donio, du hast gesagt, der hat noch gar nicht gespielt. Sollen es die Defensivschwächen sein? Der muss pfeilschnell sein. Wie gesagt, er muss konjunktiv. Man sieht ihn zwar beim Training, aber den eben noch nicht im Spiel gesehen. Aber ich finde, den hätte man ja in der 80. Minute mal reinbringen können gegen den VfL Bochum. Aus meiner Sicht hätte man das Spiel gewinnen müssen und nicht auf einen Punkt gehen. Und was eben auch auffällt, 3 schlechte erste Halbzeiten gegen Darmstadt, gegen St. Pauli und auch am Samstag gegen Bochum. 2 Torchancen in einer Halbzeit. Bei dem ganzen Drumherum in Dresden, wie gesagt, es gab in der zweiten Halbzeit mal einen Zweikampf, da den Klingenburg gewonnen hat, da hat er seinen Spieler weggegrätscht. Da war sofort das Publikum da. Die sind mit ganz, ganz wenig aktuell zufrieden. Und trotzdem gelingt es dieser Mannschaft nicht, irgendwie sich zu berappeln. Und die Situation scheint verfahren zu sein. Und was ich mich frage, du hast jetzt natürlich noch 11 Spiele zu spielen. Wann beginnst du zu sagen, okay, vielleicht ist es jetzt irgendwann mal ganz ratsam, für die dritte Liga zu planen, also die Planung auch voranzutreiben und zu sagen, okay, welche Spieler stehen uns da zur Verfügung, wie stellen wir uns sportlich auf, gehen wir mit dem Trainer, den wir aktuell haben, oder starten wir den absoluten Neuanfang, was aus meiner Sicht richtig wäre, und wann macht man das, wann ist da ein guter Zeitpunkt?
Ja, ich meine, einerseits sagst du natürlich richtig, dass so ein Abstieg auch immer wieder mal, auch wenn das die Fans natürlich dann jetzt in dem Moment vielleicht gerade nicht hören können und wollen, immer als Chance verstehen, Sachen zu bereinigen, die man vielleicht anderer Seite oder auf einer Seite gar nicht hätte bereinigen können, wenn man drin bleibt, weil dann eben doch viele Spieler dann auf einmal vertragsfrei werden. Andererseits musst du natürlich
verlorenes Kapital, muss man auch.
Ja, na klar, das ist logisch, das ist klar, aber so ein Abstieg, das bringt halt so ein Abstieg wirklich mit sich, darüber, wenn man sich darüber zu viele Gedanken macht, da wirst du ja nicht mehr froh in deinem Leben. Und von daher, klar, also ich meine, man darf den Grundglauben bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist, nicht verlieren. Man denke wirklich an Jena in den letzten Jahren, wie die das jedes Mal geschafft haben. Das war auch, da hat auch kein Mensch mehr dran geglaubt. Und die haben es aber noch geschafft. Und von daher sollte man zumindest immer im Hinterkopf haben, hey, wir können es noch schaffen und vielleicht passiert irgendwas, was in unsere Richtung spielt und wo wir dann irgendwie nochmal Schwung kriegen. Aber es wäre natürlich sehr, sehr naiv, wenn man nicht nebenbei auch für die dritte Liga plant, weil wir haben es in den vergangenen Jahren gesehen, dass es wirklich, das ist nicht leicht, da wieder runterzukommen. Und ja, selbst wenn man finanziell gut aufgestellt ist, und das ist wahrscheinlich so der größte Unterschied von dem Abstieg 2014, da ging es dem Verein Dynamo Dresden einfach nicht gut zu dem Zeitpunkt.
Da lag er
wirklich auf der Intensivstation. Und jetzt ist der Verein ja an sich gesund, wenn man mal die sportliche Situation ein bisschen außen vor lässt. Und von daher ist es natürlich erstmal eine bessere Voraussetzung, aber das heißt trotzdem nicht, wir haben ja da ein paar mahnende Beispiele, wie es ist, wenn jetzt so ein Verein wie Kaiserslautern, den ich ja vom Zuschauerpotenzial und vom Fanatismus um den Verein so ein bisschen ähnlich sehe wie Dynamo, dann das ist trotzdem, ja, in der dritten Liga bist du dann wieder der Gejagte. Da spielen jede Truppen gegen dich 120% und das musst du dann auch erstmal wieder...
Die ganze Ostduelle, ja, die es dann geben würde.
Da musst du dann erstmal auch wieder gegenhalten. Das ist alles nicht selbstverständlich. Mit einer neuen Truppe, die dann natürlich erstmal zusammenfinden muss. Und ja, das muss alles gut geplant sein. Und ich hoffe, dass das natürlich gewissenhaft gemacht wird. Denn umso gewissenhafter du das planst, umso besser stellst du dich dann im Falle des Abstiegs, wenn das dann wirklich so kommen würde, natürlich auf.
Und es wäre naiv zu denken, dass das dann alles so funktioniert wie damals nach dem Abstieg 2014, wo man so eine junge, hungrige Truppe zusammengestellt hat, wo auch die Identifikation riesengroß war. Das wäre jetzt naiv zu denken, dass das gleich wieder so klappt. Auch damals hat man 2 Jahre ja gebraucht und es hat dann erst funktioniert, als Uwe Neuhaus das Schiff übernommen hat. Schon irgendwie frappierend, der Aufstiegstrainer von damals, der steigt womöglich jetzt in die Bundesliga auf und Dynamo möglicherweise ab.
Aber das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, wo ich denke, da ist man schon einen großen Schritt weiter, weil man hat gemerkt, hey, du musst einfach auch Kontinuität haben, auch auf dem Trainerposten, und du musst jemanden hinsetzen, der einfach auch das Umfeld von Dynamo versteht, die Leute mitnimmt, auch eine gewisse Erfahrung hat, was die dritte Liga angeht, und ja, weiß, was da auf ihn zukommt. Und ich glaube, das hat Uwe Neuhaus einfach in einer überragenden Art und Weise gemacht. Und ja, so ähnlich, so jemand zu finden, ist nicht einfach, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ne? Die stehen nicht Schlange im Moment. Oder Die gibt es nirgendwo auf der Resterampe zu finden. Und deswegen, ja, muss man schauen, wie das läuft.
Gehen wir mal zu einem Verein, der solche Probleme nicht hat, aber der auch ein paar kleine Probleme hat, denn der Hamburger SV kann offenbar kein Derby. 2 Derby-Niederlagen in dieser Saison gegen St. Pauli, das schmerzt der HSV-Seele. Klar, alles noch im Lot, man ist Tabellendritter, 3 Punkte Abstand auf den direkten Aufstiegsplatz, den VfB Stuttgart. Aber was ich gar nicht wusste, habe ich gestern gelesen, zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison hatte man 3 Punkte mehr auf dem Konto. Also vor einer Saison waren die Hamburger sogar besser, was die Punkteausbeute betraf. Und da war die Unruhe aber exorbitant höher, hatte ich den Eindruck. Da war ja Hannes Wolf dann quasi in jedem Spiel auf der Kippe. Jetzt hat man so den Eindruck, ja, Dieter Hecking, Dieter wird es schon irgendwie richten.
Ja, der Fakt an sich, ich wusste es wirklich nicht, du hast es mir jetzt gerade zum ersten Mal gesagt, ist auch ein sehr interessanter Fakt, aber der Fakt an sich spricht ja absolut für Dieter Hecking, ne? Dass er da schon eine gewisse Ruhe reingebracht hat. Und klar, die Situation ist nicht überragend, muss man ehrlicherweise sagen. Man hat bestimmt 4, 5, 6 Punkte zu wenig auf dem Konto, aber das ist jetzt nun mal so, und es wird ja so eine Art, durch die Niederlage vom HSV wird es ja jetzt so eine Art Vierkampf, wenn man das so sehen kann. Heidenheim hat da sicherlich noch ein paar Außenseiterchancen, weil sie eben sehr unangenehm sind. Aber das ist ja nicht der Platz, mit dem sich der HSV zufrieden geben wird am Ende des Tages, die Relegation. Das will man, glaube ich, nicht unbedingt machen.
Ich glaube nicht,
Und von daher, Stuttgart macht auch einen sehr stabilen Eindruck unter dem neuen Coach. sehr seriös arbeiten sie die Spiele ab und haben kaum mal Perioden, wo es nicht so gut läuft. Und Bielefeld sowieso sehr stark, bisher auch gut rausgekommen aus der Winterpause und haben jetzt Wiesbaden zu Hause, das könnte man eventuell auch gewinnen. Und ja, das wird natürlich nicht einfacher. Also da muss jetzt schon eine große Kontinuität wieder her, um da wieder den ersten oder den einen der beiden Aufstiegsplätze zu belegen. Und jetzt spielt man in Aue. Aue ist jetzt auch nicht überragend aus den Startlöchern gekommen aus der Winterpause. Aber noch in Aue ist eben trotzdem, ja, noch ohne Sieg, aber in Aue ist eben trotzdem nicht so leicht zu gewinnen. Da gewinnst du nicht im Vorbeigehen. Und vor allen Dingen nicht, wenn der große HSV kommt. Da verschwört sich das Erzgebirge zusammen und dann wird's ein Spießrutenlauf. Also einfach wird es nicht.
Ja, ich glaube, so der HSV-Profi der Gemeinde sagt, ah, da fahren wir jetzt nach Aue, das werden wir schon irgendwie wuppen, die ganze Geschichte. Und das kann dann auch schnell mal schief gehen.
Ja, absolut.
Also auch wenn Aue momentan 2020 noch nicht gut drauf ist, aber Sebastian hat es gesagt, er kennt das aus eigener Erfahrung, das ist äußerst unangenehm zu spielen. Du hast den VfB Stuttgart erwähnt, die sind ungeschlagen noch in der Rückrunde und es gibt noch ein zweites Team, was ungeschlagen ist in der Rückrunde und das ist Darmstadt 98. Heimlich, still und leise mit 3 Siegen, 3 Unentschieden hat sich Darmstadt 98, haben sich die Lilien aus den Niederungen der Tabelle gekämpft und machen dort eine richtig gute Arbeit. In der Rückrunde, da sind sie in der Tabelle aktuell hinter Stuttgart und Bielefeld auf Platz 3. Woran liegt's?
Ja, ich meine, die haben natürlich auch das gewisse Quäntchen Glück auf ihrer Seite, wenn man noch an das Dresden-Spiel zurückdenkt, was man vielleicht nicht unbedingt... Naja, sagen wir mal, da haben wir natürlich auch ein bisschen die Dynamo-Brille auf, vielleicht
da
gewinnen sollte.
Da haben sie bestimmt in den Köln noch.
ja, sicher. Dass man vielleicht nicht unbedingt gewinnen sollte. Und jetzt am Wochenende, das war natürlich auch ein wildes Spiel mit 2 Platzverweisen für Nürnberg. Und dann gewinnt man auf der Zielgeraden das Spiel noch. Das ist eben auch so, wenn du einen Lauf hast, dann fallen solche Spiele für dir in den Schoß und dann gewinnst du die. Irgendwie und ja, jetzt haben sie sich natürlich ja noch nicht 1000%ig verabschiedet aus dem Abstiegskampf, aber sind eben schon einen großen Schritt raus aus der gefährlichsten Zone, sagen wir mal. Und ja, da fehlt jetzt nicht mehr viel und mit dem Selbstvertrauen, was man im Moment hat, sollte es möglich sein, da noch die restlichen Punkte zu holen. Nach oben hin geht sowieso nichts mehr, also von daher schnell die Punkte holen und dann ist es gut. Ungeschlagen ist stark, also da kann man nicht meckern und ich glaube, die Lilien sind jetzt erstmal zufrieden, wie das Jahr 2020 angelaufen ist.
Und trotzdem zieht sich die mögliche Vertragsverlängerung von Dimitrios Kramotsis wie ein Kaugummi. Also der ist jetzt seit einem Jahr in Amt und Würden bei Darmstadt 98, macht doch gute Arbeit. Hat sie zum Klassenerhalt in der Vorsaison geführt, jetzt wie gesagt in der Rückrunde 3 Siege, 3 Unentschieden. Aber sie zieren sich noch ein bisschen, seinen Vertrag zu verlängern.
Verstehe ich auch nicht so richtig, zumal das ja wirklich auch so eine Story war, den hat man auch ein bisschen aus dem Nichts geholt, auch ein Trainer mit noch nicht so großer Erfahrung, aber er hat wirklich toll gemacht, wie du sagst, die Erfolge sprechen dann im Endeffekt dann doch für ihn, obwohl man jetzt natürlich auch mal ein paar Durststrecken hatte, auch während der Hinserie, aber das gehört eben auch dazu, dafür ist die Zweitliga auch sehr gut besetzt und da kommt es mal vor, dass du mal eine Phase hast, wo es nicht so läuft und es spricht dann doch mehr für sie als gegen sie, wie sie da jetzt aus der Winterpause gestärkt sind, haben sich nochmal eingeschworen, haben nochmal Sachen gemacht, haben sich nochmal sehr, sehr arg stabilisiert und das ist eben wirklich, wirklich ein gutes Zeichen, dass die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer dann doch ziemlich gut ist, glaube ich.
Und mit dem Spruch, es gibt auch mal Phasen, wo es nicht so gut läuft, gehen wir in die Bundesliga, denn so eine Phase scheint der FC Schalke aktuell zu haben. Erst 1 Sieg in diesem Jahr, im Jahr 2020. Was ich mich frage, nicht nur aufgrund des 0:5 vom Samstag gegen Rasenballsport Leipzig, hat Schalke 04 in der Hinrunde Überschnitt gespielt?
Ich glaube schon, ja. Kann man so sagen. Ich glaube auch so ein bisschen, dass die Art und Weise, wie Schalke spielt, ja nicht entziffert wurde, aber die Gegner, man merkt eben trotzdem, wenn du dann das zweite Mal gegeneinander spielst, dann weißt du schon ein bisschen mehr über den Gegner Bescheid und da waren ja jetzt doch einige Veränderungen und da haben sich die Gegner jetzt einfach ein bisschen besser drauf eingestellt und die Spiele laufen eben nicht mehr so für Schalke, wie es teilweise noch in der Hinserie war und
was mir bei Schalke immer fehlt, auch die letzten Jahre, ist halt der klare Torjäger. Den braucht Schalke einfach, meiner Meinung nach. Du brauchst jemanden, der vorne auch diese Gefahr ausstrahlt, wo sich der gegnerischen Verteidiger schon während der Woche sagen, boah, am Wochenende geht's gegen den. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Das ist einfach ein unangenehmer Typ und den dürfen wir nie aus den Augen lassen. So einen hat Schalke einfach nicht. Und das jetzt schon seit gefühlten paar Spielzeiten nicht. Und ich glaube, das macht es den anderen ungleich schwerer, diese ganze Gefahr auf sich zu nehmen. Und ja, mir fehlt es einfach elementar im Schalker Spiel. Ich glaube, der Aufwand ist riesig, den Schalke betreibt. Sie versuchen immer mutig anzulaufen, versuchen immer den Gegner in Zweikämpfe zu verwickeln, starkes Gegenpressing, viel Laufarbeit. Aber am Ende des Tages kommt da zu wenig bei rum, glaube ich. Und von daher sind sie gerade so ein bisschen, ja, die müssen aufpassen, dass sie diese gute Stimmung, die sie so sehr erzeugt haben und die dann auch echt dazu geführt hat, dass man ja wirklich da in dieser Spitzengruppe echt lange mit drin war und dass man jetzt nicht noch abgefangen wird, weil so Mannschaften wie Wolfsburg sind jetzt auch wieder in der Spur und die drücken natürlich auf Schalkes Platz da, den sie gerade noch innehaben.
Mhm. Und natürlich die Personalie Nübel auch nach den Patzern vom Samstag. Die Diskussion um seine Person wird auch nicht kleiner. Mir hat gestern einer gesagt, naja, was will der Nübel mit solchen Leistungen in München? Ja, der Ersatzbaum war am Alten wahrscheinlich. Also dieser Wechsel erschließt sich mir immer noch nicht.
Nee, da haben wir jetzt auch schon so viel drüber gesprochen, da will ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen, weil das kann ich einfach auch nicht nachvollziehen und ich verstehe nicht, warum er sich nicht noch mehr Zeit gegeben hat und einfach mehr Spielpraxis sammelt und mehr Erfahrungen sammelt. Und es gibt ja wirklich schlimmere Orte als Schalke, um das zu tun. Und von daher haben wir da alles gesagt zu.
Glaubst du das, weil du den Torjäger angesprochen hast, dass Schalke schon ein bisschen neidisch zum Rivalen schaut? Die Haalands dieser Welt gibt es ja nun auch nicht im Sonderverkauf. Also Borussia Dortmund hat lange gesucht, um so einen Typen zu finden, wie sie ihn jetzt haben.
Ich glaube, das Wort bisschen ist ja eine der größten Untertreibungen in diesem Jahr, die ich gehört habe. Also ich glaube, den würde fast jeder gern in seinen Reihen haben. Und ja, ich stehe da auch immer noch im Zeichen des Champions-League-Spiels unter der Woche. Das war für mich unfassbar. Also, was der da gezeigt hat, nicht nur, weil er die zwei Tore geschossen hat, sondern sein All-Around-Spiel quasi, was der da gezeigt hat, war einfach unfassbar für mich mit 19 Jahren. So eine Abgebrühtheit und so eine Arbeit, so ein, auch so emsig gegen den Ball. Und gefühlt ist jeder Zweikampf der letzte für ihn, den er in seinem Leben führt, weil der geht immer mit absoluter Höchstspannung in die Zweikämpfe und es sieht natürlich am Ende immer so aus, wenn er die Tore macht, ja, dass er da steht, aber da läuft kein anderer hin, wo der hinläuft. Da muss man sich mal die Laufwege alleine angucken, auch jetzt wieder gegen Bremen. Das ist als Verteidiger so unfassbar schwer zu verteidigen. Er geht erst im Rücken weg auf dem langen Pfosten, dann siehst du ihn natürlich ganz kurz in deinem im Hinterkopf und dann macht aber den kurzen Haken und kommt vor auf dem ersten Pfosten und kommt, hat diesen Gedankenvorsprung, unfassbar schwer zu verteidigen, weil einfach sau clever der Laufweg und das mit 19 zu haben und dann in so einer hochprozentigen Klasse abzuschließen, immer mit rechts, mit links, mit dem Kopf, ja, ist einfach, also wie gesagt, für mich jetzt schon auf dem besten Weg, der beste Stürmer der Welt zu werden und ich hatte es getwittert am Tag, alles, was man nicht lernen kann, hat er. Und den Rest, wo er vielleicht noch dran arbeiten kann, das sind Sachen, die man lernen kann und wo er sich sicher auch groß verbessern wird in den nächsten Jahren. Und dann stehen ihm alle Türen offen.
Mal abwarten, wie er sich entwickelt. Aber aktuell ist das schon beeindruckend und für die Bundesliga natürlich toll, so einen Typen zu haben. Hoffentlich bleibt er noch ein paar Jährchen, so also vielleicht 18 Monate, anderthalb Jahre, vielleicht auch 2,5 Jahre noch in der Bundesliga. Ich glaube, sein Weg wird irgendwann nach England führen. Ich denke mal, die Liga ist auch für ihn prädestiniert. Was hältst du von Timo Werner? Der flirtet ja so ein bisschen, jetzt nicht mal mehr nur zurückhaltend, sondern das war am Samstag schon ein offengezeigter Flirt mit dem FC Liverpool.
Ja, ich meine, ich bin da mal so im Zwiespalt. Ich denke, wir wollen immer, dass die Leute ehrlicher sind und dass die Leute ehrlicher ihre Meinung sagen. Und er hat es jetzt in dem Fall gemacht. Und Ja, ich meine, wenn es wirklich Angebote für ihn gibt, dann finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, dass er es jetzt auch mal gesagt hat, weil sonst würde immer wieder sehr viel spekuliert werden und sehr viel rumgeeiert werden und er müsste sich in irgendwelchen Phrasen wiederfinden jede Woche und zu sagen, ja, ne, ich konzentriere mich jetzt nur auf Leipzig, weil hier habe ich Vertrag. Er war ehrlich, hat es gesagt, ich fand es gut, muss ich ehrlich sagen, dass er es gemacht hat. Und klar, den Spekulationen tut das natürlich keinen Abbruch, aber das hätte es auch auf die andere Art und Weise nicht gemacht. So, von daher ist halt Leipzig immer noch nicht so ein großer Name, dass es ihm nicht in Versuchung kommt, trotzdem mit den größeren Vereinen zu liebäugeln. Und ich meine, der will hoch hinaus, der Kerl. Was kann man es ihm groß verübeln? Er hat wahrscheinlich eine Ausstiegsklausel drin und die ist da auch nicht umsonst drin. Und von daher kann man schon von ausgehen, glaube ich, dass die gezogen wird.
Einmal Liverpool, Anfield Road unter Jürgen Klopp zu trainieren. Ich kann mir schlechtere Sachen für einen Fußballprofi vorstellen. Ja. Da sind wir bei der Champions League. Liverpool hat verloren im Achtelfinal-Hinspiel. Leipzig hat gewonnen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Achtelfinal-Hinspiele. Die gibt es ja in dieser Woche. Wir wollen auch auf die vier Spiele vorausschauen. Fang an mit dem FC Bayern. Zu Gast beim FC Chelsea. Wie viel Finale daheim, wie viel verlorenes Finale von 2012 steckt noch in diesem Spiel? Was glaubst du?
Ich glaube gar nichts mehr. Da sind ja kaum noch Leute
Thomas
dabei.
Müller und Manuel Neuer hörst dann schon noch. Also Thomas Müller hat das schon noch mal angesprochen, auch dass das natürlich schon eine Wunde war.
Ja, aber das sind ja wirklich nur noch ganz, ganz wenige Leute. Mhm. Und ich glaube, man darf aus Bayern-Sicht wirklich nicht den Fehler machen und Chelsea unterschätzen, weil man hat jetzt schon überzeugt die letzten Wochen, aber jetzt auch wieder gegen Paderborn so ein bisschen ungeahnte Schwächen gezeigt in der Hintermannschaft. Und ich glaube, man sollte nicht den Fehler machen zu denken, dass Chelsea da jetzt so eine Mannschaft ist, die man schon irgendwie schlagen wird, so nach dem Motto. Ich glaube, dass sie sich sehr, 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 sehr hart dagegen stemmen werden, weil das alles junge Kerle sind in der Chelsea-Mannschaft und eine junge, hungrige Truppe ist und die dann doch große Qualität besitzt. Und ich glaube, dass das wirklich schwieriger wird, auch wenn ich natürlich denke, dass Bayern am Ende sich durchsetzen wird, aber das wird sehr viel schwieriger als gedacht.
Bayern München hat ja auch keinen ganz schlechten Torjäger. Ich glaube, bei Lewandowski können sie sich für viele Siege bedanken. Und der will natürlich auch endlich mal zeigen, dass er K.O.-Phase in der Königsklasse kann. Ich glaube, für Lewandowski ist es das große Ziel, endlich mal so an den großen Henkelpott zu kommen.
Denke ich auch, na klar. In der Bundesliga hat er es jetzt Jahr für Jahr für Jahr immer wieder gezeigt, dass er da 25 plus x Tore schießen kann. Und in der Champions League war es ja immer so, dass wir gesagt haben, Da könnte er sich manchmal noch ein bisschen mehr in den Vordergrund tun in den wichtigen Spielen. Und ich glaube, mehr Selbstvertrauen als diese Saison hätte er sich im Vorfeld nicht erarbeiten können. Und von daher ist, glaube ich, der Tisch ist gedeckt für eine gute Lewandowski-Performance in den nächsten Spielen. Und ja, bin ich einfach gespannt, wie er das jetzt gegen Chelsea macht.
Damit es allen gut schmeckt. Zweites Spiel ist Neapel gegen Barcelona. Messi trifft wieder für Barcelona in der Primera Division. Neapel hängt ordentlich durch in der italienischen Liga. Klar, man in Neapel zu spielen ist unangenehm, aber was das Spiel betrifft, sollte Barcelona trotz aller personellen Schwierigkeiten auch ohne Suarez und Dembélé der Favorit sein. Siehst du das anders?
Nee, sollten sie eigentlich sein, aber italienische Mannschaften haben Barcelona in den vergangenen Jahren schon mal Probleme bereitet und von daher glaube ich auch, dass es nicht zu leicht werden würde. Also am Ende sehe ich sie schon weiterkommen, aber ich glaube, dass Neapel ihnen schon einen Kampf liefern kann. Also zur Not wird Gattuso selbst noch jemandem in die Wade beißen, wenn es nötig ist und von daher gehe ich mal davon aus, dass Neapel bis an die Zähne bewaffnet sein wird und ihnen einen großen Kampf abliefern wird.
Aber am Ende gewinnt Barcelona?
Ja.
Oder setzt sich durch?
Würde ich sagen, ja.
Lyon gegen Juventus Turin. Für mich auch eine relativ klare Konstellation.
Ja.
Mit Juve. Also,
da bräuchte man, glaube ich, nicht zu viele Worte drüber verlieren. Das wird eine klare Sache.
Also Juve sollte sich da durchsetzen. Für den einen oder anderen ist ja Juve auch ein großer Kandidat für den Henkelpott. Jürgen Klopp zum Beispiel hängt die Italiener sehr, sehr weit oben, sagt, die sind top eingestellt und irgendwann müssen sie natürlich mit den Kandidaten, die sie in ihrer Elf haben, unter anderem Cristiano Ronaldo, dann auch mal liefern.
Ja, es wird sehr interessant, weil dieses Jahr ist ja die Situation für Juventus ein bisschen eine andere. Dieses Jahr müssen sie in der Liga auch richtig, richtig ranklotzen, dass sie wieder Meister werden, weil Lazio und Inter doch sehr, sehr, sehr starke Widersacher sind, die sich auch anscheinend nicht so richtig abschütteln lassen. Und von daher wird man dann gespannt sein zu sehen, wie Juve dann damit umgeht, weil sie jetzt auch von Haus aus nicht die ganz jüngste Mannschaft haben. Wie sie damit umgehen, dass sie dann bis in den Mai hinein nur wirkliche Spiele haben, wo man sich keinen Ausrutscher erlauben darf und wo man wahrscheinlich auch immer wieder die beste Elf aufbieten muss. Da bin ich dann mal gespannt, ob sie das dann durchhalten können bis ganz zum Schluss.
Und dann, das ist mein Spiel in dieser Woche, Real Madrid gegen Manchester City. Für den Kollegen Schuppan sicherlich nicht. Für den ist es sicherlich eine klare Sache für Real Madrid, weil er Manchester City ja nichts zutraut in der Königsklasse. Ich glaube ja, dass Manchester City jetzt so eine jetzt erst recht Stimmung ausruft und sagt, okay, wir wollen es der ganzen Welt beweisen. Und mit Guardiola, der auch gesagt hat, okay, egal wie viele Sperren man uns aufbrummt, ich bleibe dem Verein treu. Ich habe Real am Samstag gesehen, beim Ligaspiel gegen Getafe. Boah, das war schwierig. Also ich finde, auch Real Madrid fehlt so jemand, der so richtig am Stück die Tore erzielt. Also das hat man da deutlich gemerkt. Sie hatten zwar Chancen, aber verlieren dann dieses Ding, liegen jetzt auch in der spanischen Liga nicht mehr an der Spitze. Für mich leichter Favorit Manchester City. Wie sieht's der Guardiola, nicht Sympathisant Sebastian Schuppan?
Versuchst du mir jetzt sowas da irgendwie in die Schuhe zu schieben? Ich weiß es nicht.
Ja, natürlich, du hast gesagt, Guardiola kann nicht Champions League mehr.
Ja, aber deswegen bin ich trotzdem Fan von seiner Spielweise. Mhm. Aber es scheint ja irgendwie einen Code zu geben, wie man ihn in der Champions League entschlüsseln kann.
Wie
ansonsten
wäre
es nicht immer wieder, ja, ihr Spiel zerstören einfach, ihr Spiel immer wieder sich sehr kompakt zeigen und ja, sich Man City die Zähne ausbeißen zu lassen und dann musst du, wenn du deine Chancen bekommst, eben auch die Klasse haben und nicht zu viele liegen lassen. Und das hat in den letzten Jahren immer gut geklappt für die Mannschaften. Und Real ist, glaube ich, eine Mannschaft, die dieses Jahr vor allen Dingen über die Defensive kommt. Mhm. Man muss sich's angucken. Ich glaube, mit Abstand die beste Abwehr in der Liga. Und haben sich so ein bisschen umdefiniert unter Zidane und zeigen einen echt starken defensiven Ansatz. Und Benzema ist so ein bisschen in die Ronaldo-Rolle geschlüpft, hat unglaublich viele gute Tore geschossen und ist eigentlich fast der wichtigste Spieler für Real.
Hazard funktioniert noch gar nicht.
Genau, Hazard ist auch wieder verletzt.
Genau, ist auch wieder verletzt. Hat am Samstag jetzt gespielt, aber das ist zu wenig.
Hat sich wieder verletzt, glaube ich. Ist wieder verletzt raus.
Ja, ist verletzt raus.
Und kann dementsprechend auch nicht spielen, wahrscheinlich. Und es wird schon eng. Ich weiß nicht, ob Real dann offensiv die Waffen hat, um Man City in zwei Spielen. Boah, es wird schon echt eng. Das ist für mich echt ein 50-50-Spiel, muss ich sagen. Da sehe ich kaum jemanden vorne.
In zwei Spielen kann man Manchester City schlagen.
Man kann sie schlagen, na klar.
Aber also, wie geht's aus?
Hier würde ich sogar noch Man City weiterkommen sehen.
Ja, okay. Ich will mal wieder so eine Schuppan-Prognose. Wir brauchen die Schuppi, damit wir dich dann ein bisschen
festmachen. Die kriegst du doch. Mehr als genug. Aber diesmal würde ich sagen, wenn du mir die Pistole auf die Brust setzt, würde ich sagen, dann sehe ich Man City.
Würde ich nie machen. Nie machen.
Ja, schon klar. Ja. Man City.
Okay, Man City. Sind gespannt. Bin auch gespannt, wie sich die drei deutschen Vereine dann in der Europa League schlagen bei den Rückspielen. Leverkusen nur mit einem knappen 2-1-Sieg nach Porto. Da gibt's bessere Ausgangspositionen. Ähnlich Wolfsburg nach Malmö. Malmö unbequem zu spielen. Gut sieht's aus für Eintracht Frankfurt. Wenn die Anfangsphase halbwegs gut überstehen, sollten die in Salzburg weiterkommen.
Ja, sehe ich auch so. Also das sind, außer Frankfurt sind die Spiele wirklich, also sind es alles andere als entschieden. Aber Ausgangspositionen könnten trotzdem schlechter sein. Also da brauchen wir jetzt auch nicht zu viel schwarz malen. Das ist trotzdem, haben alle gewonnen. Und von daher könnten wir ihnen auch zutrauen, dass sie das auswärts genauso hinkriegen könnten.
Die Nachspielzeit.
Du hast gestern Kindergeburtstag gefeiert. Ja. Damit gehe ich davon aus, dass du Boxen nicht geschaut hast, den Kampf in Las Vegas.
Nee, ich habe ihn nicht geschaut, aber ich habe mir die Highlights, ich glaube, zwei oder dreimal sogar angeschaut, weil ich es so ein bisschen amüsant fand auch. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ist ein Typ, ja, sich da schon im Königsstuhl hat eintragen lassen, muss man ja schon fast sagen.
Aber solche Typen braucht der Boxsport.
Finde ich auch. Also ich fand auch beide, ich fand das echt so eine Art, so einen ungleichen Kampf, aber der dann irgendwie doch seine interessanten Wendungen immer wieder hatte. Und ich glaube, Fury ist auch so ein Typ, den man als Gegner gern so ein bisschen unterschätzt, weil der hat keinen einzigen Muskel am Körper gefühlt. Der sieht aus wie so ein Kneipenschläger eigentlich eher, so ein Riese. Aber hat unfassbare boxerische Fähigkeiten. Also trotzdem eine Schnelligkeit und eine Cleverness und ja, so dieses angeborene Selbstvertrauen, das hat er einfach, ne? Dieses Selbstvertrauen, so nach dem Motto, der schlägt mich heute einfach nicht. Da kann passieren, was will der? Sah auch nach dem Kampf gefühlt aus wie davor. Also viele Schläge hat Wilder nicht gelandet.
Und das wollte ich sagen, er hat doch taktisch schlau geboxt. Das wird ihm ja schlau. So ein bisschen immer vorgeworfen oder wurde ihm vorgeworfen, dass er halt wirklich nur die Schlagkraft nutzt. Aber ich fand, er hat auch taktisch sehr, sehr gut geboxt. Auch nach den ersten Niederschlägen, die er da gelandet hat, hat er sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat weiter seinen Stil gefahren und hat Deontay Wilder, der ja nun wirklich nicht von Pappe ist, so richtig zermürbt.
Ja, voll. Und das war auch für mich folgerichtig, weil dass der Trainer das Handtuch geworfen hat, weil da geht es dann, glaube ich, in die Richtung gesundheitsgefährdend, wenn man ihn hätte weiterkämpfen lassen, weil er hat ja wirklich kaum noch Reaktionen gezeigt und die Einschläge, die dann gekommen wären, ich glaube, dass die für später wirklich verheerend gewesen wären. Und damit später meine ich nach seiner Boxerkarriere. Und von daher fand ich es absolut richtig und ich kann es kaum erwarten, dass es den Kampf Fury gegen Joshua geben wird, weil da bin ich wirklich gespannt, wie das ausgehen würde, weil Fury, ich glaube, man macht einen großen Fehler, wenn man denkt, dass der nicht auch Joshua schlagen könnte.
Ja, Joshua wirkt natürlich ganz anders. Also der ist so ein bisschen everybody's darling und der haut wenig Sprüche raus, versucht so ein bisschen aalglatt rüber zu kommen. Und Tyson Fury ist das komplette Gegenteil. Joshua muss jetzt erstmal noch eine Pflichtverteidigung absolvieren. Und bei Tyson Fury muss man eigentlich wirklich hoffen und beten, dass er nicht wieder
dass er nicht zu lange Pause zwischen den Kämpfen hat.
Man muss ja wirklich sagen, diese Krankheit, diese Depression, die er hatte, das kann man nicht ins Lächerliche ziehen und auch die Kokainabhängigkeit. Man ist eigentlich nur zu hoffen, dass es diesen Kampf irgendwann geben wird. Hoffentlich noch dieses Jahr. Ich glaube, da würden sich auch die ganzen Boxpromoter die Hände reiben, weil das wird ein Festtag fürs Boxen. Das hatten wir zwar auch bei dem Ruiz-Kampf gegen Joshua gedacht, bei dem zweiten, aber das war ja dann alles andere als ein Highlight. Aber bei Joshua gegen Fury, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das mal ein richtiges Spektakel werden könnte.
Na, vor allen Dingen, das sind ja dann auch zwei Briten gegeneinander. Das ist ja dann auch wirklich nochmal eine Brisanz, würde ich auch sagen. Also das muss auf britischem Territorium stattfinden, dieser Kampf. Und da bin ich echt, also da, wenn das vom Fußball her passt, da würde ich wirklich mal nachts aufstehen, glaube ich, obwohl, so wie mein Sohn im Moment drauf ist, bräuchte er nicht mal extra aufstehen. Da weckt er mich zur Hauptzeit wahrscheinlich ganz, ganz entspannt um 5 Uhr. Und von daher, da würde ich wirklich vorm Fernseher sitzen.
Vielleicht wird ja auch mal ein Kindergeburtstag im Hause Schupan früh um 5 angesetzt. Also dann kannst du gleich wach bleiben. Mein Highlight des Wochenendes ist trotzdem David Irons. Hast du es mitbekommen? Eine Wahnsinnsgeschichte. Der 42-Jährige, der eigentlich die Eismaschine, also den Zamboni in Toronto fährt beim dortigen NHL-Verein bei den Maple Leafs und sich immer parat halten muss als quasi Ersatztorhüter. Er ist auch Torhüter und dann fällt beim Gegner bei Carolina am Samstag der erste Torhüter aus. Er macht sich schon parat, dann fällt der zweite Torhüter aus. Er gibt im Alter von 42 Jahren sein Debüt in der wichtigsten Eishockey-Liga der Welt für den Gegner, also nicht für Toronto, sondern für Carolina. Die ersten zwei Schüsse muss er passieren lassen. Da sah jetzt nicht besonders gut aus beim ersten, aber den zweiten, den konnte er nicht halten. Und dann wird er aber zum Matchwinner, sichert Carolina einen ganz, ganz wichtigen Sieg und ist seitdem in den USA der absolute Held, weil das ist natürlich so eine Story, von der jeder träumt. Du nicht, du bist Sportprofi, aber jeder, der so ansatzweise ein bisschen Hobbysport macht, mal für einen Abend im Mittelpunkt zu stehen, vor 20.000, vom Team gefeiert zu werden, als er dann in die Kabine reinkam. Ich habe die Videos gesehen, haben sie ihn alle bespritzt mit Bier, mit Sekt und haben ihn gefeiert. Irgendwie der Bürgermeister von den Carolina Hurricanes will ihm sogar schon die Ehrenbürgerschaft verleihen. Wahnsinnsgeschichte. Hat mir super gut gefallen.
Habe ich wirklich nicht mal ein Mini-Deut davon mitgekriegt, aber das muss ja wirklich nichts heißen, weil ich war gestern echt alles, aber nicht am Handy. Und aber die Amerikaner, wie du so schön gesagt hast, lieben ja solche Storys. Jeder Sportfan liebt ja eigentlich solche Storys, weil es ja wirklich immer wieder zeigt, dass sowas immer passieren kann und dass es sich lohnt, auch mal zu warten und bis auch mal ein bisschen länger zu warten und dass man irgendwie doch noch belohnt wird. Und ja, coole Story. Ich werde es auf jeden Fall jetzt im Nachhinein mal nachverfolgen.
Guck's dir auf jeden Fall nochmal an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich war echt gerührt. Also war so eine schöne Story und hatte da gestern echt ein Lächeln auf den Lippen. Und als der Kollege Schupan Kindergeburtstag gefeiert hat, bin ich Schlitten gefahren. Ja, ich bin das erste Mal in meinem Leben Bob gefahren. Gästebob vor der Entscheidung im Zweierbob gestern in Altenberg. War eine Wahnsinnserfahrung, muss ich wirklich sagen. Da einfach.
Erzähl mal jetzt, da bin ich auch gespannt.
Ja, mit 100 km/h durch 11 Kurven, da weißt du wirklich, was die Jungs leisten. Also mein Respekt und meine Achtung vor den Bobfahrern ist da gestern nochmal enorm gestiegen. Auch dieser Druck, der da auf dir lastet. Du kaust dich eigentlich nur zusammen, wenn es da durch die Bahn geht. Und wie gesagt,
fliegt da der Helm so gegen die Seiten links, rechts so in den Kurven? Oder braucht man da Nackenmuskeln Deluxe? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ein bisschen schon, aber du wirst ja vorher eingewiesen, dass du den Kopf schön zusammenhalten sollst, in den Nacken drücken sollst. Und das machst du dann eigentlich. Du kriegst relativ wenig mit von der Fahrt. Also guckst selten nach draußen.
Ach so, kann man, das geht nicht, nee, man kann nicht so ein bisschen gucken, wann eine Kurve kommt, oder?
Ja, du kannst schon ein bisschen gucken, aber du hockst ja hinter dem Steuermann und hockst dich da zusammen und denkst, 45 Sekunden Vollgas im vollen Rausch. Also es ist wirklich sehr interessant und kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Und Altenberg gilt ja als eine der schwierigsten Bobbahnen überhaupt. Und Francesco Friedrich hat sich dann gestern dort gekrönt, ist zum 6. Mal Zweierbob-Weltmeister geworden. Das hat vor ihm noch keiner geschafft. Er hat damit den Eintrag in die Sportgeschichtsbücher erreicht. Wahnsinn, der Typ. Der Typ ist absolut Wahnsinn. Konnte am Mittwoch mit ihm sprechen. Der ist auch so auf dem Boden geblieben, so komplett ruhig, entspannt und war am Freitag, also einen Tag vor der Entscheidung, im Zweierbob auch noch bei seiner Familie, komplett geerdet, großartig. Großartiger Typ. Wetter hat natürlich nicht ganz mitgespielt. Nicht nur in Würzburg hat es gestürmt und geregnet, sondern auch in Altenberg. Das Gute war, dass die Entscheidung regulär über die Bühne gehen konnte. Aber das war ein schöner Spaß und Weltmeisterschaft geht ja jetzt noch weiter. Am Wochenende gibt es den Viererbob, die Königsdisziplin.
Ja, ich finde es auch mal wieder mal cool, über solche Sportarten wie jetzt zum Beispiel Bob, die sonst nicht so eine Beachtung kriegen, zu sprechen, weil, ja, man kann sich ja auch nicht immer aussuchen, worin man richtig gut ist. Und von daher glaube ich, dass die Leute, die diese Sportarten betreiben, die ja wirklich, wie du jetzt sagst, die ja absolut faszinierend sind, wenn man sie dann mal ausführt. Man kommt ja bloß nicht dazu, weil wo kann man irgendwo einfach mal mit dem Bob runterfahren auf so einer Strecke? Das verdient einfach mehr Aufmerksamkeit, finde ich, weil die Leute trainieren zum Beispiel, wenn ich jetzt uns als Fußballer im Vergleich dafür sehe, trainieren deutlich, deutlich mehr. Und was kommt am Ende dabei rum? Ich finde sowas immer sehr, sehr traurig, wenn ich darüber nachdenke, weil die einfach auch so viel Liebe und so viel Herzblut reinstecken und dann vielleicht nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die diese verdient hätten. Und von daher glaube ich auch, dass es gut ist, dass wir immer mal wieder darüber sprechen, weil da einfach auch solche tollen Leistungen entstehen, die es verdient haben, dass wir darüber sprechen.
Auf jeden Fall. Deutscher Doppelsieg da gestern im Zweierbob. Und ich denke mal, das Thema wird uns in diesem Jahr das ein oder andere Mal noch beschäftigen. Wir haben ja ein olympisches Jahr und gerade bei den Sommerspielen haben wir dann auch wieder ein paar Sportarten und ein paar Helden, die so Helden für einen Tag sind. Und dann vergisst man sie wieder, die in der Sportart, die halt nicht so im Rampenlicht steht, vielleicht eine Medaille gewinnen und dann everybody's darling sind und dann vergisst man sie halt wieder. Aber Das ist halt mal, so ist der Sport halt im Jahr 2020. Da kann man nichts dran ändern. Nee. Wir sehen uns am Samstag, mein lieber Sebastian.
Freut mich, Jens.
Hm?
Ich hoffe, du hast den toten Vogel aus der Tasche mal rausgenommen, den du mal mitgebracht hast, wenn wir uns gesehen haben.
Und toter Vogel.
Machst es möglich, dass wir da auch mal einen Dreier einfahren können, Jens.
Ja, komm. Also ich muss schon ein bisschen, also ich kommentiere ja jetzt nicht das Spiel für die Würzburger Kickers. Also,
das ist mir schon klar.
Also von daher mal abwarten. Freitag bin ich beim Handball. Nein, ich fahre nicht nach Regensburg. Ich werde beim Handball hier als Sprecher gebraucht. Es steht aber schon eine Weile fest. Das habe ich jetzt nicht von der Niederlage gegen Bochum abhängig gemacht. Samstag, wie gesagt, das Treffen von mir mit dem Herrn Schupan in Zwickau. Die Würzburger Kickers spielen in Zwickau. Und den Sonntag, da plane ich eigentlich den Nachmittag dann auf der Couch einzulegen. Lieber Pokalfinale in England. Manchester City, die Mannschaft, die Sebastian Schupan argwöhnisch beäugt gegen Aston Villa. Und dann Derby d'Italia, Juventus Turin gegen Inter Mailand. Sebastian hat es ja gesagt, auch in Italien ist es richtig spannend in dieser Saison. Und dann am Abend, ganz am Abend, der Klassiko, Real Madrid gegen Barcelona.
Mhm. Ja, da kann man sich wirklich mal den Sonntag ein bisschen Zeit nehmen für ein bisschen Fußball.
Und das ein oder andere, nächsten Sonntag ist kein Kindergeburtstag, oder?
Nee.
Gut, dann kannst du ja vielleicht auch mal eine Viertelstunde reinschauen.
Bestimmt.
Über das ein oder andere werden wir dann sicherlich auch am nächsten Montag im Rasengeflüster sprechen. Sebastian, wir sehen uns Samstag und hören uns dann am Montag im Rasengeflüster wieder.
Ja, Jens, mein Lieber, wünsche dir auch. Mach's gut, ciao.
Ciao.
Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Bis zum nächsten Montag. Und denkt dran, abonniert uns bei Audio Now, Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.